Ich möchte euch in den nächsten Minuten mitnehmen auf eine Reise ein paar tausend Kilometer weiter nach Jerusalem, zurück ins Jahr circa 30 nach Christus und euch einen Text vorlesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 19, wo der Jünger, der die ganze Szene wohl am nächsten miterlebt hat, beschreibt, was er dort mit Jesus erlebt hat. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen, zum Volk: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch. Ich führe an diesem Karfreitag eine Tradition weiter, die wir jetzt im dritten Jahr feiern, dass wir hier im Kreis sitzen rund um das Kreuz. Ich habe in den letzten zwei Jahren an jedem dieser Karfreitage immer einen Aspekt dessen herausgegriffen, was das Kreuz bedeutet. Und heute Morgen geht es wieder um einen weiteren Aspekt. Was bedeutet das eigentlich, was an diesem Kreuz passiert ist? Wir sind ja mitten in der Themenreihe Vergebung. Und eigentlich wäre es naheliegend, heute Morgen über Vergebung nachzudenken. Doch genau das werde ich heute Morgen nicht tun. Zumindest nur indirekt. Mich beschäftigt eine andere Frage sehr brennend. Und zwar die Frage: Was hindert Menschen daran, die Vergebung, die am Kreuz erwirkt wurde, persönlich zu erfahren und anderen weiterzugeben? Wir alle haben von dieser Vergebung so viel gehört. Das Kreuz ist für viele Christen und auch Nichtchristen der Inbegriff von Vergebung. Und doch frage ich mich, warum kommt es bei manchen nicht zu diesem Schritt, dass sie am Ende unter diesem Kreuz landen und wirklich erfahren, was an diesem Kreuz geschehen ist, ganz persönlich? Und die Antwort darauf, das ist mein Thema jetzt. 5 Buchstaben. S-C-H-A-M. Scham. Es gibt in unserer Zeit so viele Menschen, die wissen wohl, dass sie gesündigt haben. Und sie wissen auch um Vergebung. Wir haben zwei krasse Predigten hinter uns an den Sonntagen, die vorausgegangen sind. Diese Predigt, wo es darum ging, dass in jedem von uns auch ein Täter steckt. Und dann die Predigt von Gust, wo es darum geht, wie können wir als Opfer anderen Menschen vergeben. Es ist enorm herausfordernd, es ist nur möglich direkt unter diesem Kreuz. Was könnte uns hindern, unter dieses Kreuz zu kommen? Es gibt etwas, was uns hindern kann, und es ist eben diese Scham. Es gibt so viele Menschen, deren ganzes Leben blockiert ist von Scham. Wir denken, okay, komme ich vielleicht zu diesem Kreuz und habe Vergebung, aber mein Ruf ist ruiniert. Meine Karriere ist kaputt. Wenn Menschen erfahren, was da wirklich in mir drin steckt oder was wirklich mit mir geschehen ist, dann bin ich erledigt. Anthropologen sagen, dass wir eigentlich hier in Europa in einer Schuld-Unschuld-Kultur leben. Doch in den letzten Jahrzehnten passiert etwas mit unserer Kultur, dass in unserer Kultur immer mehr eine Tendenz Richtung einer Schamkultur entsteht. Die sozialen Medien haben da heftig mit dazu beigetragen. Und die Soziologin Brené Brown sagt, Scham ist die stille Epidemie unserer Kultur geworden. Heute Morgen habe ich ganz kurz eine Schlagzeile gelesen, da über unsere Tagesschausprecherin, wo sich die Leute den Mund darüber zerreißen, wie ihre Frisur aussieht. Ihre neue Frisur, sie sähe doch aus, als käme sie direkt gerade aus dem Bett. Liebe Leute, das zeigt so etwas von unserer Kultur. Da wird aus dem Off heraus wird geschossen, Menschen werden auf sozialen Medien einfach beschämt. Es passiert so oft und es entsteht so eine große Angst. Ich möchte alles, nur nicht sozial erledigt werden. Und deshalb ist die ganz große Frage unserer Kultur oft gar nicht mehr die, wie werde ich meine Schuld los, sondern wie erhalte ich mein Image oder meine Ehre? Und die Frage ist, hat das Kreuz eine Antwort auf diese Frage von uns Menschen? Eine falsche Bemerkung, ein falscher Twitter-Post und du bist erledigt. Scham wirkt umso stärker, je beziehungsorientierter Menschen in einer Gemeinschaft leben. Es ist ganz stark in den afrikanischen Kulturen, asiatischen Kulturen, die ganz stark Sippenkulturen sind, wo es absolut entscheidend ist, dass man dazugehört. Es ist eigentlich in unserer individualistischen Kultur nicht mehr so und doch wird es immer mehr wieder so. Scham ist das Gefühl von persönlicher Mangelhaftigkeit, einer Wertlosigkeit, Fehlerhaftigkeit, das Gefühl von Versagen und Nichtgenügen und Unwürdigkeit. Der Mensch, der unter Scham steht, der sagt nicht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern er sagt, ich bin ein Fehler. Und da gibt es mit Vergebung gar nicht so viel zu retten. Das Problem der Scham kann mit Vergebung gar nicht gelöst werden, weil es geht nicht um Schuld, sondern es geht um Verlust der Ehre, der persönlichen Würde, der Herrlichkeit, mit der uns Gott ursprünglich einmal geschaffen hat. Ich möchte dazu vorlesen aus 1. Mose 3, Verse 6 bis 8. Und die Frau, die Eva, sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß davon. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Das ist die Beschreibung des Moments, als die Scham zum ersten Mal in diese Welt kam. Und wenn das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, die Antwort ist oder die Lösung ist für das, was damals im Garten Eden passiert ist, dann muss das Kreuz auch eine Antwort sein auf den Verlust unserer Ehre, auf dieses Gefühl der Scham, das wir tief in uns mit rumtragen. Was genau ist dort passiert? Das Ding mit der Schuld, das kennen wir schon gut aus dieser Geschichte. Das lassen wir jetzt mal weg. Wenden wir uns einfach mal diesem Aspekt der Scham zu. Die Geschichte des Sündenfalls beschreibt uns ja nicht nur, dass der Mensch schuldig wurde vor Gott, sondern dass er seine Ehre verloren hat. Und dass durch das, was er getan hat, er die Ehre seines himmlischen Vaters verletzt hat. Die ersten Menschen haben die Familie Gottes. Gott lebte dort mit den Menschen in Gemeinschaft. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist mit den Menschen zusammen. Sie waren Familie Gottes. Und was die Menschen getan haben, ist, sie haben ihren Vater, ihre Familie verleugnet, verraten an diesen Satan, an diese Schlange. Und in diesem Moment, wo sie in diese Frucht hineinbeißen, wird ihnen plötzlich bewusst, heißt es hier, dass sie nackt waren. Ich habe lange darüber nachgedacht, ja, waren denn die Menschen immer nackt im Paradies? Das ist so das, wovon wir ausgehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Menschen waren nicht immer nackt. Rein körperlich mögen sie durchaus nackt gewesen sein. Aber die Menschen waren im Paradies eingekleidet in eine Aura der Herrlichkeit Gottes. Jeder Mensch hatte eine um sich herum, eine Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes, weil er in dieses Ebenbild Gottes hineingeschaffen wurde. Und in diesem Moment, wo die Menschen ihren himmlischen Vater, ihren Gott, ihren Schöpfer verraten, verlieren sie diese Herrlichkeit. Sie ist nicht mehr da, dieser vielleicht unsichtbare Mantel der Herrlichkeit ist nicht mehr da. Und sie entdecken plötzlich diese Nacktheit, diese körperliche Nacktheit, die von mir aus vorher auch da gewesen ist, die aber aufgrund dieser Herrlichkeit nicht ins Gewicht fiel. Erst wenn wir die Geschichte im Garten Eden so verstehen, wird uns bewusst, was Paulus in Römer 3, Vers 23 schreibt. Er sagt dort, alle Menschen haben gesündigt und haben die Herrlichkeit verloren, die sie vor Gott haben sollten. Jeder von uns, wir haben diese Ehre verloren, die ein Kind Gottes hat, die wir als Geschöpfe Gottes von Anfang an hatten. Wir haben nicht nur unsere Unschuld verloren, sondern die von Gott verliehene Ehre und Herrlichkeit. Und was passiert als Reaktion? Und das multipliziert sich seit diesem Tag unendlich weiter bis in unsere Zeit hinein. Die Reaktion ist Verstecken der Blöße. Verstecken dessen, was wir sind, weil da dieses Gefühl ist. Und es ist ja eigentlich auch wahr, dass ich nicht genüge. Dass ich diesem Vater und seiner Herrlichkeit und seiner Ehre nicht genüge. Und es hat ja auch diese Folge, dass der Vater, um seine Ehre und Herrlichkeit zu wahren, die Menschen aus seiner Gegenwart entfernt. Sie werden ausgeschlossen aus diesem Garten, aus dieser Gegenwart Gottes. Aber schon vorher hatten sich die Menschen selbst zurückgezogen. Sie hatten zwei Dinge gemacht. Erstens, sie haben sich aus Feigenblättern Schürze geflochten und sie haben sich versteckt hinter den Bäumen des Gartens. Seit diesem Tag des Sündenfalls bis auf den heutigen Tag haben die Menschen eine Kunst perfektioniert. Die Kunst des Schneiderns von Lendenschürzen. Ja, wir haben heute nicht mehr einfach so Schürzen, sondern wir haben Giorgio Armani Anzüge. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die dazu dienen, dieses eine zu verbergen. Was da tief in uns drin ist, diese Unwürdigkeit. Warum? Weil der Verlust unserer Ehre auch den Vater verunehrt und wir deshalb ausgeschlossen sind aus der Familie Gottes. Ein selbstgebastelter Schurz wird es nicht richten. Und jetzt landen wir eben tausende Jahre später an diesem Kreuz und sehen diesen Jesus dort vor Pilatus. Und jetzt sollten wir anfangen, etwas zu verstehen. An diesem Karfreitag, als Jesus durch all diese Prozesse hindurchging, ist auch immer dieser Aspekt dabei, dass er gekommen ist und dass er an diesem Tag unsere Schande beseitigt hat und uns seine Ehre und die Herrlichkeit Gottes zurückgibt. Ich habe euch diesen Satz vorgelesen, so ziemlich am Anfang. Als der Pilatus Jesus herausführt, und wir müssen uns vorstellen, versuchen wir uns nochmal hineinzuversetzen, dieser Jesus kommt dorthin in diesen Vorhof des Pilatus, er wird dort geschlagen, gegeißelt. Und dann hängen ihm die Soldaten ein Purpurgewand um und setzen ihm eine Dornenkrone auf. Er wird bespuckt, ins Gesicht geschlagen. Er wird malträtiert bis zum geht nicht mehr. Er wird entwürdigt und entwertet von Menschenhand bis zum Letzten. Aber als Pilatus ihn ansieht, nach all dieser Behandlung, bleibt ihm nur einen Satz über Jesus übrig. Er steht vor diesem Christus und er sagt, liebe Leute, schaut ihn euch an. Ho Anthropos, sagt er dort im Griechischen. Und ich weiß nicht, warum sich die Übersetzungen alle so zieren, das wörtlich zu übersetzen. Sie übersetzen alle, seht, welch ein Mensch. Aber das steht nicht da im Grundtext. Im Grundtext stehen drei Worte. Seht, Artikel, der Mensch. Schaut euch an, das ist der Mensch. Und wenn man das Ganze jetzt aus dem Griechischen ins Hebräische überträgt, man weiß, wie sind hebräische Worte ins Griechische übertragen worden, aus der Übersetzung der Septuaginta, dann sagt eigentlich der Pilatus zu den Menschen, liebe Zuhörer, schaut euch an, der Adam. Der Adam. Und dieses Wort Adam wird austauschbar benutzt als Name oder einfach als Begriff der Mensch. So wird in der Schöpfungsgeschichte über den Menschen gesprochen. Der Mensch. Pilatus steht vor den Menschen dort und sagt, schaut euch doch an, das ist der Mensch, so sollte ein Mensch sein. Selbst diese Schläge und diese Prügelei und diese Misshandlungen konnten aus Jesus nicht das machen, was wir sind. Gefallene Menschen, sondern er ist geblieben und er strahlt selbst, blutüberströmt immer noch die Herrlichkeit Gottes aus. Und jetzt, nachdem er all diese Prüfungen bestanden hat, was wäre es für Jesus ein Leid, es zu sagen, okay, jetzt gehe ich. Ich habe es genug bewiesen, dass ich nicht bin wie der erste Adam, sondern dass ich als der zweite Adam meinem Vater treu geblieben bin. Ich bin der wahre Adam, der zweite Adam. Aber das macht dieser Jesus nicht. Sondern er geht diesen letzten Weg an das Kreuz. Und wisst ihr, was er dort tut? Auf diesem Weg, müsst ihr euch vorstellen, dieser Jesus ist, bevor er Mensch geworden ist, ist er herabgestiegen vom Thron aus dem Himmel. Dort hatte er sein Königsgewand abgelegt. Er hat dieses Königsgewand dort oben abgelegt und es zurückgelassen. Und in diesem Moment, als Jesus dann vor Pilatus steht, erscheint dieses Königsgewand ganz kurz noch einmal. Die Menschen wissen überhaupt nicht, was sie da machen. Aber sie legen ihm ein Purpurgewand um, das Gewand eines Königs. Und sie sagen, du bist der König der Juden. Und sie haben ja recht, er ist der König der Ehren. Und in diesem Moment wird noch einmal bewusst, hier ist der wahrhaft Herrliche, der zum zweiten Adam wurde, der Mensch wurde. Und als dieser Mensch vollkommen gerecht, trotz aller Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann legt Jesus dieses Königsgewand ab und geht nackt ans Kreuz. Alle Bilder von diesem Kruzifix, die wir kennen, da ist da Jesus in seiner Scham umhüllt. Aber wir wissen nicht, ob es so war. Tendenziell war es wahrscheinlich nicht so. Sie haben ihn splitternackt an dieses Kreuz genagelt. Und erst dann verstehen wir, was in Jesaja 53 steht, dass es dort heißt, wir wandten unser Angesicht ab, wir wollten ihn nicht sehen, es war die Schande in Person, dort an diesem Kreuz. Dort an diesem Kreuz ist Jesus zur Schande geworden. Der Inbegriff des absoluten Ehrverlusts ist dort manifestiert, verkörpert an diesem Kreuz. Der sündlose, makellose, reine, der König der Ehren stirbt nackt, vollkommen entwürdigt, so dass sich die Menschen nur abwenden können vor Scheußlichkeit. Alle Schande, Verachtung, Unwürdigkeit liegt auf ihm. Das lesen wir auch im Hebräer 12, Vers 2. Jesus nahm den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war. Warum stirbt Jesus nackt an diesem Kreuz? Wisst ihr was? Weil an diesem Kreuz geschieht ein Tausch. Er zieht seine Königsrobe aus. Für dich und für mich. Dieser Jesus als Mensch geprüft durch alles hindurch, zieht seine ganze Ehre, seine ganze Herrlichkeit aus, um sie dir und mir zu geben. An dieses Kreuz zu kommen und zu bekennen, Gott, ich bin ein Sünder. Da geschieht nicht nur Vergebung. Das ist ganz wichtig, dass diese Vergebung geschieht. Aber an diesem Kreuz geschieht noch etwas. Gott empfängt dich mit dem Kleid der Herrlichkeit Gottes. Und er kleidet dich ein in seine Würde, in seine Herrlichkeit. Das ist viel mehr als Menschenwürde. Das ist göttliche Würde, göttliche Herrlichkeit. Und das ist das, was wir empfangen, wenn wir an dieses Kreuz kommen. Was heißt das für uns jetzt ganz persönlich? Wir sind in den letzten Wochen wirklich herausgefordert worden, uns auch zu unserer Sünde zu bekennen und auch anderen Menschen ihre Sünde zu vergeben. Und beides, glaub mir, beides hat etwas mit Scham zu tun. Sowohl ein Opfer kämpft mit dieser Scham, als auch ein Täter. Wie viele Opfer haben sich nicht getraut, ihre Geschichte anzusprechen und aufzuarbeiten, aus nur einem Grund, aus Scham. Aber wenn wir jetzt an diesem Kreuz stehen und uns bewusst wird, was an diesem Kreuz auf uns wartet, dann ist es eine Einladung, unseren selbstgebastelten Lendenschurz abzulegen. Ein für alle Mal. Hör auf, dir selbst ein Image vor den Leuten aufzubauen. Denn es wird vor Gott nicht bestehen können. Im Gegenteil, sei bereit, dein hart etabliertes Bild, das du von dir geschaffen hast, als einem guten Menschen, als einem ehrwürdigen Menschen, sei bereit, dieses selbstgebastelte Bild loszulassen, um diese Ehre, um dieses Kleid, dieser Herrlichkeit, das Jesus dir an diesem Kreuz erworben hat, dass er eintauscht. Er hat deine Schande auf sich genommen und gibt dir seine Herrlichkeit. Die Aufforderung an uns ist, komm zu ihm bekenn dich zu deiner Schande, damit du Herrlichkeit und Ehre empfängst. Und zwar 100% und garantiert. Wer immer zu Jesus kommt, wird genau diesen Tausch erleben. Es ist eine Herausforderung an uns, uns nicht mehr länger zu schämen für dieses Kreuz, sondern dieses Kreuz zu kommen, unsere Sünde nicht länger zu verheimlichen, sondern zu bekennen. Es ist auch eine Botschaft an uns als Gemeinde. Wenn das wirklich wahr ist, dann müssen wir uns überlegen, wollen wir eine Gemeinde sein, in der sich Menschen gegenseitig etwas vormachen, indem sie sich perfektionieren, ihre Lendenschürze zu flechten? Oder wollen wir eine Gemeinde sein, wo wir dazu stehen, dass wir Sünder sind, aber dass an diesem Kreuz jeder von uns mit einer Ehre eingekleidet wird, die ihm kein Mensch und keine Anstrengung und kein eigenes Wollen jemals geben kann. Mir gefällt es, dass wir an diesem Karfreitag alle hier auf einer Ebene sitzen. Das ist ganz bewusst. Da steht keiner auf der Bühne. Es ist keiner über dem anderen, sondern wir stehen alle auf dieser einen Ebene des Kreuzes. Und Gott lädt uns ein, zu diesem Kreuz zu kommen. Ich träume von einer Gemeinde, wo wir einander nichts vormachen, sondern zu dem stehen, was ist. Im Bewusstsein, es wird nicht so bleiben, weil da ist einer, der hat all das, was ist und was war, auf sich genommen. Und er kleidet uns ein seiner Herrlichkeit. Was ich jetzt mache, ist sehr gewagt, aber es wäre auch inkonsequent, wenn ich es nicht tun würde. Gott hat es mir einfach aufs Herz gelegt. Ich lade euch jetzt eigentlich alle ein zum Abendmahl, aber es geht in ein paar Schritten. Ich möchte zuallererst die Menschen unter uns einladen, hier nach vorne zu diesem Kreuz zu kommen, die sich noch nie zu diesem Jesus Christus bekannt haben. Weil sie Angst hatten, ihr Gesicht zu verlieren. Weil du gedacht hast, ja, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt da nach vorne gehe? Der hat das noch nötig. Kennt ihr diese Gedanken? Die stecken so tief in uns drin. Und wenn du noch nie dein Leben Jesus anvertraut hast, ich weiß, das ist eine krasse Aufforderung, aber ich glaube, dass Jesus jetzt an diesem Moment hier ist und dass du ihm in einer ganz besonderen Weise begegnen kannst jetzt, dann lade ich dich ein, dann komm jetzt einfach hier nach vorne. Du kannst einfach zu diesem Kreuz hinlaufen. Das Einzige, was ich für dich machen werde, ich werde dir symbolisch dieses Kleid umhängen. Genau das ist Evangelium. Wir stehen alle auf der gleichen Ebene und eigentlich, und wir werden das ja jetzt auch tun, jeder von uns ist eingeladen, dafür zu kommen. Andere haben einen ganz anderen Moment, so an einem anderen Ort, so einen Moment erlebt, wo sie innerlich zerbrochen sind und gewusst haben, Jesus muss jetzt zu dir kommen. Und brüllt haben über ihre Unwürdigkeit. Ich möchte euch jetzt einladen, egal wo ihr gerade herkommt, wenn ihr überzeugt seid, ich brauche den Jesus, ich brauche das Kleid von seiner Herrlichkeit und von seiner Ehre, dann komm jetzt dafür zu dem Abendmahl. Und wenn du merkst, dass da in deinem Leben noch etwas zu bekennen und in Ordnung bringen gibt,
einfach die Würde, die mir abhanden gegangen ist. Ja. Weil es mir so eingerichtet worden ist. Und ich merke, ich reagiere, wenn man mir auslacht, dann werde ich gerade aggressiv und verletze mir jedes Mal zu tief, weil ich die Herrlichkeit, ja, die Würde, die brauche ich einfach. Ich brauche das da. Ich bin froh, Jesus, dass du mir sie zeigst und gibst. ich nehme sie definitiv an, da wo ich immer wieder versucht habe oder wo ich mir auch gekämpft habe, viel gekämpft, immer wieder kämpfen. Und ich würde so gerne den Kampf ablegen und einfach sie, weil du mir die Würde gibst, wo ich verloren habe, wo ich mich so danach sehne. Ich danke dir, dass du sie mir gibst und ich würde sie nicht mehr ablegen. Und ich nicht mehr kämpfen. Ich würde einfach nicht mehr kämpfen, wenn man versucht, sie mir abzuziehen.
Ja, ich lade dich ein, dafür zu kommen. Vielleicht ja, geht es dir wie der Jeanne, wo es gibt Sachen in deinem Leben, wo dir wirklich deine Würde geraubt haben. Und auch jetzt hat es Menschen, die sind mit Gewalt oder sexuell missbraucht worden. Das ist so ein typisches Moment, wo Menschen ihrer Würde beraubt werden. Und, oder auch gerade das, was Janine gesagt hat, jemand eine Scheidung erlebt hat, so das Versagen, das nicht mehr genügen, es wird nie mehr so sein, ich bin nur noch ein Mensch, wo mir die Hälfte wert ist. All das, wenn du zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ja, ich habe versagt, aber ich komme zu dir und bei dir gibt es die vollkommene Wiederherstellung von meiner Würde. Ich bin nachher nicht eine halbe Portion, sondern noch viel mehr, als ich vorher gewesen bin. Ich bin wieder so, wie du mich geschaffen hast, in deine Herrlichkeit hinein. Und so lade ich euch ein, einfach jetzt zu dem Abendmahl zu kommen. Ich mache da keine langen Worte mehr dazu. Wir wissen, wie das geht. Jesus hat seinen Lieb für uns gegeben und sein Blut für uns vergossen. Und heute Morgen feiern wir das, dass er es tun hat, um uns unsere Würde zu geben. Seine Würde, seine Herrlichkeit. Sind alle eingeladen, jetzt einfach vorzukommen und wir feiern miteinander das Abendmahl.